Auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik kamen während der deutschen Besatzung sehr viele Zwangsarbeiter zum Einsatz. Einen Teil der Arbeitskräfte, vor allem für die kriegswichtige Industrie, stellten die deutschen Konzentrationslager zur Verfügung. Dazu richteten sie sogenannte Außenlager ein. Im April ist dazu eine neue Studie erschienen. Sie heißt, die Arbeiterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häftlingen gelöst werden. Autor der Studie ist der Historiker Alfons Adam. Radio Prag hat ihn für ein Interview vor das Mikrofon gebeten. Das Gespräch führte Marco Zimmermann.
Herr Adam, Sie sind der Autor einer Studie über Zwangsarbeit in KZ-Außenlagern auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik. Vielleicht fangen wir jetzt im Interview mal mit der Begrifflichkeit an. Was ist ein KZ-Außenlager oder wer betreibt es?
Also wie der Name schon sagt, ist ein KZ-Außenlager einem KZ unterstellt, einem KZ-Stammlager. Betreiber der Konzentrationslager, der Konzentrationsstammlager wie der Außenlager war die SS. Das ist der einzige organisatorische große Unterscheidungspunkt zwischen einem KZ-Außenlager und verschiedenen Formen von Lagern, Arbeitserziehungslagern, Zwangsarbeiterlager, Kriegsgefangenenlager. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen.
Von wie vielen Lagern sprechen wir dann auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik? Wie groß waren die und wann hat man damit begonnen, sie einzurichten?
Insgesamt konnte ich auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik 38 KZ-Außenlager feststellen, die in ihrer Größe völlig unterschiedlich waren. Also die kleinsten Lager, die meistens für den Unterhalt und den Betrieb einer SS-Dienststelle eingerichtet wurden, hatten teilweise nur 10 oder 20 Häftlinge. Die größten Lager oder das größte Lager, das war das KZ-Außenlager Leitmeritz. Das durchliefen insgesamt 18.000 Personen. Zeitweise waren etwa 6.000 bis 7.000 vor Ort und insgesamt starben dort über 4.500 Menschen.
Was für eine Arbeit oder welche Arbeit wurde denn in diesen Lagern eigentlich verrichtet und wer hat sie gemacht?
Die Aufgabenstellung war völlig unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Gruppen von Lagern. Es gibt die große Gruppe der Baulager, die eben für Bauarbeiten eingesetzt wurden. Das ist meistens für SS-Dienststellen. Zum Beispiel die SS-Kleiderkaserne in Schlackenwerth, in Westböhmen oder eben der Haushalt von Lina Heydrich, nördlich von Prag, der Privathaushalt. Dann die größere Gruppe, dort waren die Häftlinge in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Das konnte sein Montage von Elektrospulen und wie das bereits erwähnte Lager Leitmeritz auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, speziell im Sudetengau, gab es zwei Lager, die für unterirdische Verlagerungen von Produktionen eingerichtet wurden. Also dort wurden Fabriken in den Fels geschlagen und gingen auch teilweise diese Fabriken in Betrieb.
Wie waren die Bedingungen für die Häftlinge in diesen Außenlagern?
Je nach Lagertyp waren die Bedingungen sehr unterschiedlich. Wie Leitmeritz mit einer Sterberate von etwa einem Viertel der aller Häftlinge, die dort jemals in dem Zeitraum von etwa einem Jahr in diesem Ort waren, sind verstorben. Während für eine Vielzahl von Lagern, vor allem speziell bei Frauenaußenlagern, also wir haben nicht nur Männer in diesen Lagern, sondern die Mehrzahl sind sogar Frauenaußenlager. Dort haben wir teilweise sehr geringe Sterberaten oder wir können überhaupt keine Toten nachweisen.
Waren es eigentlich nur Juden in den Lagern oder waren es auch politische Häftlinge?
Bei den am frühesten eingerichteten Lagern, also die etwa ab 1942, fing die Expansion dieser KZ-Außenlager allgemein in Mitteleuropa an. Dort waren vor allem politische Häftlinge, also die Nationalität, das können Deutsche, Franzosen, Holländer, Polen, Tschechen gewesen sein. Und dann mit dem Rüstungsausbau, mit der Verlagerung in den tschechischen Raum, wurden speziell auch Juden eingesetzt. Diese Juden, das waren vor allem eine große Gruppe von polnischen Jüdinnen, die im Sommer 1944 nach Auschwitz deportiert wurden. Und nach einem kurzen Aufenthalt in Auschwitz dann weitergeleitet wurden in die KZ-Außenlager, eben zum Beispiel auch auf dem Gebiet der Tschechischen Republik.
Geografisch unterscheiden Sie ja jetzt in der Studie nicht zwischen dem 1938 an das Deutsche Reich angegliederte Reichsgau Sudetenland und dem 1939 errichteten Protektorat Böhmen und Mähren. Gibt es Unterschiede zwischen den beiden unterschiedlich verwalteten Gebieten bei der Errichtung dieser Außenlager?
Die Mehrheit der Lager waren im Sudetengau. Der Hintergrund ist ganz einfach. Karl Hermann Frank wollte keine Ausländer auf dem Gebiet des Protektorats. Er befürchtete immer Sabotageaktionen und Unterstützung durch die tschechische Zivilbevölkerung. Und aus dem Grund gab es auf Protektoratsgebiet nur 4 KZ-Außenlager, die auf Druck der SS sich gegen dieses allgemeine Verbot von Frank durchsetzen konnten.
Und welchen Stellenwert hatte dieses Außenlagersystem für das ganze deutsche Kriegswirtschaftssystem?
Zum einen war es für die SS wichtig, eine eigene Rüstungswirtschaft oder einen eigenen Wirtschaftsapparat aufzubauen. Und ab 1943/44 wurden KZ-Häftlinge zu den letzten zur Verfügung stehenden Gruppen von Zwangsarbeitern. Deswegen auch in der sehr späten Kriegsphase die Expansion und der Aufbau dieses KZ-Außenlagersystems.
Was heißt in der späten Phase? Also gibt es unterschiedliche Phasen, in denen unterschiedlich stark diese Außenlager errichtet wurden?
Die Mehrheit der untersuchten Lager sind erst ab Frühjahr 1944 wurden die erst eingerichtet. Mhm. Also in dem Zeitraum zuvor ist eigentlich eine verschwindend geringe Anzahl. Der große Aufbau des Lagersystems geschah im letzten Kriegsjahr.
Lässt sich denn ungefähr eine Gesamtzahl bestimmen, wie viele Menschen in diesem Lagersystem dann tätig waren und wie viele umgekommen sind?
Die genauen Zahlen liegen nicht vor. Also man kann für einzelne Lager, kann man eine Todesrate, kann man auch nachweisen. Man kann auch ungefähr nachweisen, anhand der Transporte, wie viele Personen dorthin gekommen sind, wie viele Personen auch wieder weiter deportiert wurden. Also insgesamt gehe ich davon aus, dass in den 38 Lagern mindestens 50.000 Häftlinge zu irgendeiner Zeit waren und etwa 6.000 bis 7.000 sind in diesen Lagern verstorben. Dazu kommt aber jedoch noch eine Gruppe von Häftlingen, die niemals registriert wurden. Gerade in den letzten Kriegswochen, als die Verwaltung mehr oder weniger zusammengebrochen war. Also es gibt zum Beispiel dann nach Kriegsende wurden auf dem Gebiet der Tschechischen Republik oder Gebiet der Tschechoslowakei, also im westlichen Teil im ehemaligen Protektorat und Sudetengau, gab es eine Exhumierungsaktion, in dem Opfer von Todesmärschen exhumiert wurden 1946. Und allein, also anhand dieser Exhumierungsaktion wurden über 6.000 Leichen gefunden. Bei der größten Gruppe handelt es sich um KZ-Häftlinge. Wir wissen aber nicht, ob sie jemals in einem KZ-Außenlager in Tschechien waren.
Wie haben Sie das Ganze nachvollzogen? Also welche Quellen kann man da nutzen? Also was ist noch vorhanden oder ist es sehr schwer gewesen, diese Nachweise für die Außenlager zu finden?
Die Recherche der Unterlagen war überraschend einfach. Ein Grund war, dass es bei einer großen Gruppe von KZ-Außenlagern, die wurden bei Betrieben eingesetzt, die 1945 verstaatlicht wurden. Es waren deutsche Unternehmen, die im Grenzgebiet schon vor 1938 existierten und deren Firmenarchive im Rahmen der Nationalisierung, der Verstaatlichung in das Archivsystem der Tschechischen Republik aufgenommen wurden. Also diese Archivbestände, diese Firmenarchive sind in einem relativ umfangreichen Zustand vorhanden. Hinzu kommen natürlich Zeitzeugenberichte, die zum Beispiel in der Gedenkstätte Theresienstadt gesammelt sind. Und natürlich die Unterlagen der SS im Bundesarchiv in Berlin. Da dieser ganze Apparat vor allem mit der Wirtschaftsrüstung verbunden war, gibt es große Bestände im Bundesarchiv in Freiburg, also im Letiergeschichtlichen Archiv. Und allgemein lässt sich eigentlich sagen, dass die Suche überraschend einfach war.
Wenn doch die Materialien eigentlich schon so lange vorhanden sind, warum ist die Arbeit denn dann eigentlich erst jetzt gemacht worden?
Natürlich konnte ich auf Arbeiten zurückgreifen, die vor allem von Lokalhistorikern in Tschechien gemacht wurden. Das sind aber eigentlich nur lokalhistorische Arbeiten, die auch teilweise nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Anspruch erfüllen.
Abschließend vielleicht dann die Frage, warum ist denn so eine Studie denn überhaupt nötig gewesen? Oder anders gefragt, welcher These sind Sie dabei nachgegangen und was war dann das Ergebnis?
Die These, die ich verfolgt habe, ist, dass KZ-Außenlager und KZ-Zwangsarbeit war ein weiterer Pfeiler der Zwangsarbeit allgemein. Das Thema KZ-Außenlager war in der Tschechoslowakei und ist bis heute in Tschechien eher ein Randthema, dem sich die tschechische Wissenschaft bislang kaum gewidmet hat. Und ich wollte die lokalhistorischen Arbeiten einmal zusammenfassen, sie natürlich ergänzen, überprüfen. Diese lokalgeschichtlichen Arbeiten sind teilweise in Publikationen erschienen, die dem normalen Leser, den normalen Interessenten nicht zugänglich sind oder sehr schwierig zugänglich sind. Teilweise sind letzte Arbeiten erst in den 60er, 70er Jahren entstanden und seitdem in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich nichts. Dann kam die Diskussion in den späten 90er Jahren um die Entschädigung der Zwangsarbeiter, die auch Tschechen betroffen hat. Es wurde in dem Fall aber immer, also es gab dann eine neue Welle von Arbeiten, von Forschungen zur Zwangsarbeit von tschechischen Bürgern im Reich jedoch. Wobei bei diesen ganzen Arbeiten zum Beispiel der Sudetengau und auch das Protektoratsgebiet eigentlich weitgehend ausgeblendet wurden. Und diese Forschungslücke wollte ich mit meiner Arbeit abdecken. Man weiß zum einen mehr, dass der Sudetengau oder das allgemein das Gebiet der heutigen Tschechischen Republik keine Insel der Heiligen waren, dass KZ-Zwangsarbeit oder eine ähnliche Form von Zwangsarbeit hier in einem großen Maße vorhanden war und das Gebiet der Tschechischen Republik, vor allem die Rüstungswirtschaft, in einem meiner Meinung nach bedeutend stärkeren Umfang eingebunden war und vor allem in der zweiten Kriegshälfte war das Gebiet hier eine wahre Waffenschmiede und die notwendigen Arbeiter waren zu einem großen Teil Zwangsarbeiter und letztendlich auch KZ-Häftlinge.
Sie hörten ein Interview mit Alfons Adam. Die Studie des Historikers ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft und des Prager Instituts Theresienstädter Initiative. Erhältlich ist sie auf Deutsch beim Verlag Metropol. Die tschechische Übersetzung ist in Arbeit.